Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon Susanne Lurwig. Guten Tag. Wie hängen Macht und Möbel zusammen und wann sind Teppiche demokratisch? Das fragen wir heute in der Sendung. Außerdem berichten wir vom Auftakt des Kunstfest Weimar und wir waren bei einer selten gespielten Barockoper in Innsbruck dabei. Aber zunächst nach Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt, da engagieren sich immer mehr Menschen, um eine AfD-Regierung zu verhindern. Das Bauhaus in Dessau, deren Mitglieder haben beispielsweise ein Manifest veröffentlicht. Dann gibt es noch das Bündnis Stolz auf Vielfalt, strategisch wählen von Kampakt e.V. und nun auch wahre Heimatliebe. Das alles sind Organisationen, die aufrufen, am 6. September nicht die AfD zu wählen. Viele von ihnen stammen auch aus den Reihen der Kultur. Denn gerade die Kulturinstitutionen, die dürften es zu spüren bekommen, sollte die in Teilen rechtsextreme AfD an die Macht kommen. Hält sie doch unter anderem Architektur und Künstlerschmiede Bauhaus für einen Irrweg der Moderne. Der aus Magdeburg stammende Schauspieler und Musiker Christian Friedl, unter anderem bekannt aus dem Oscar-nominierten Film Zone of Interest oder aus der Serie Babylon Berlin und Theaterinszenierung von Robert Wilson, ist einer, der sich engagiert. Und zwar gemeinsam mit Sandra Hüller ist er wohl das prominenteste Gesicht von Wahre Heimatliebe. Und ihn habe ich vor der Sendung zum Interview begrüßt.
Guten Tag, ich freue mich sehr.
Herr Friedl, was genau ist denn in Ihren Augen wahre Heimatliebe?
Ich glaube, dass diese Begrifflichkeit von den Rechten sozusagen so okkupiert wird. Und für mich persönlich ist wahre Heimatliebe etwas, was gewachsen ist. Man kann ja nichts dafür, wo man geboren wird, sage ich mal so. Und da muss man sich mit seiner Heimat auseinandersetzen. Und bei mir war relativ früh klar, dass ich in die Welt hinaus möchte. Und dann habe ich plötzlich auf meine Heimatstadt zurückgeblickt und habe so gemerkt, wie sehr mir diese Stadt eigentlich ans Herz gewachsen ist und wie sehr ich diese Stadt auch im Abstand betrachtet gelernt habe zu lieben. Und auch die Menschen, die dort wohnen, größtenteils, ich habe ja immer noch Familie in Magdeburg. Und das ist für mich eine Begrifflichkeit, die ich nicht von irgendwelchen Rechtsextremen okkupiert sehen möchte, sondern wo ich sage, das ist etwas, was man ganz klar aussprechen kann und dass man das auch zu lernen und zu schätzen und zu lieben weiß.
Das heißt, Sie möchten gerne den Begriff Heimatliebe wieder für sich okkupieren und den nicht den Rechten überlassen.
Richtig, genau. Und deswegen gibt es ja jetzt sehr viele Aktionen, die sagen, wir fahren auch in die Region, die eben sich abgehängt fühlen, strukturschwach sind, um dort mit den Menschen in den Dialog zu kommen, um zu informieren. Und ich möchte noch einmal ganz stark betonen, dass das jetzt keine Aktion ist, wo irgendwelche Prominente eine Bühne suchen, sondern dass es eine Aktion ist, die im Fokus darauf bezieht, dass eben sehr viele Freiwillige, die aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten kommen, aus unterschiedlichen Altersschichten aus, von der 88-jährigen Gräfin bis zur 19-jährigen Studentin, die das ehrenamtlich machen. Das ist auch nicht steuerfinanziert, sondern wirklich spendenfinanziert und ist absolut überparteilich. Und dass man mit den Menschen eben faktenbasiert sagt, das könnte passieren, wenn die AfD dort an die absolute Mehrheit kommt. Diese Aktion versucht sozusagen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und sie eben auch mit Fakten zu versehen. Und etwas ist, wenn ich das noch dazufügen darf, was auch noch nach der Wahl eine Zukunft hat, weil jetzt kommen sehr viele Aktionen vor der Wahl. Aber man darf die Menschen auch nicht vergessen, sollte es jetzt zu einem großen Wahlerfolg der AfD kommen nach der Wahl.
Kommt die Aktion noch rechtzeitig oder ist sie zu spät?
Ich glaube, man muss festhalten, dass ein starkes Abschneiden der AfD nicht mehr zu verhindern ist. Aber diese Aktion kommt, denke ich, noch rechtzeitig, weil es bestimmt sehr viele Menschen gibt, die am Wahltag spätestens vor diesem Wahlzettel stehen und sich überlegen, mache ich wirklich dieses Kreuz und möchte ich wirklich in diese Zukunft gehen? Für mich, für meine Kinder, für nachfolgende Generationen, möchte ich in einer Welt voller Angst und ideologischer Gleichgesinntheit leben? Ist dieser Protest oder die Müdigkeit über eine schwache Politik, kann das als Grund ausreichen, wirklich eine gesichert rechtsextreme Partei zu wählen? Und haben wir nicht eine Verantwortung, die Demokratie zu schützen, unsere Freiheit zu schützen? Also ich glaube, dass man da noch sehr viele Menschen erreichen kann. Denn es gibt schon sehr viele Menschen, höre ich aus persönlichen Gesprächen aus dem Umfeld, die schon in einem vorauseilenden Gehorsam sich schon einrichten, in eine Welt, wo sozusagen die AfD regiert. Und da denke ich, das kann nicht unsere Realität sein. Und da gibt es immer noch die Möglichkeit, über den Dialog einige Menschen zu erreichen.
Der Musiker Monchi von Feine Sahne Fischfilet, Jan Gorko, der hat kürzlich bei uns im Interview gesagt, er könne die Brandmauer in seinem Dorf, in dem er lebt, überhaupt nicht aufrechterhalten. Da würde einfach jeder zweite AfD wählen. Und er wolle lieber mit den Leuten reden, also lieber miteinander als gegeneinander. Wie halten Sie es damit? Brandmauer, ja oder nein?
Also die Brandmauer ist etwas, was die Politik für sich lösen muss. Ich bin erstmal grundsätzlich immer für den Dialog. Ich verstehe die Brandmauer in dem Moment, wo man sagt, da werden Dinge gefordert, die die Demokratie gefährden, die ein ideologisches Weltbild formen, die sozusagen nicht im Sinne einer offenen, freiheitsliebenden Gesellschaft sind. Ich würde mir sehr wünschen, dass die etablierten Parteien, die Parteien der demokratischen Mitte, auch über ihre Parteigrenzen hinaus miteinander sprechen, weniger daran interessiert sind, irgendwie an der Macht zu bleiben, sondern gemeinsam eben formulieren, was sozusagen die Lösungen sein können, um die Demokratie zu stärken, zu retten und auch die Leute in ihren Problemen abzuholen. Und natürlich muss man, ich habe neulich einen Ausschnitt gesehen im Fernsehen, wo die Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien in Sachsen-Anhalt befragt wurden und erzählte die Kandidatin der Linken, dass natürlich im Landtag schon miteinander gesprochen wird und dass man aber die ganze Zeit niedergebrüllt wird von der AfD zum Beispiel. Und da entsteht ja gar kein Dialog.
Haben Sie denn in Ihrem Umfeld, Sie leben in Dresden, Sie kommen aus Magdeburg, da haben Sie noch Familie, Sie sind im Schauspielermilieu unterwegs, sind am Theater, begegnen Sie überhaupt Menschen, die AfD wählen?
Ich muss dazu sagen, leider ja. Ich gehe da jetzt nicht in die Tiefe sozusagen, aber im Familien- und Bekanntenkreis gibt es vereinzelte Menschen und mir sehr schwer, muss ich ehrlich sagen, das zu akzeptieren und zu tolerieren. Aber ich versuche dort eben auch in den Dialog zu gehen und erstmal auf den Kern zu gehen, warum das so ist. Man merkt relativ schnell, dass es Trotzreaktionen sind oder dass es die Müdigkeit, dass man sagt, man hat den Glauben an die etablierte Politik verloren. Man weiß gar nicht mehr, wen man wählen soll. Die einzige Lösung liegt nur noch in einer Partei, die noch nicht an der Macht war. Und man blendet sehr vieles aus, was man eigentlich dann mitwählt. Ich versuche dann über den Dialog nicht überheblich zu sagen, du bist blöd und das ist falsch, sondern man versucht, Argumente zu legen, die man auch kurz mal sacken lässt, damit die Person gegenüber überlegen kann, ist da etwas dran? Also wenn ich es genauso blocke, dann entsteht ja nichts, dann entsteht auch kein Dialog. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch überhaupt links wie rechts sozusagen, also in diesen Rändern, dass das so verkrustet ist, dass wir uns ein bisschen mal das ein bisschen aufbrechen müssen, dass wir wieder in einen Dialog kommen. Noch sind wir immer noch mehr Menschen, die eigentlich dieses Weltbild und diese Zukunft gar nicht wollen, genau. Und die zum Glück aus der Geschichte auch gelernt haben.
Sie haben vorhin gesagt, das soll jetzt keine Promi-Veranstaltung sein, wahre Heimatliebe geworben wird natürlich immer mit Ihrem Gesicht oder dem Gesicht von Sandra Hüller, die kommt aus Thüringen, und auch Anna Schut, eine bekannte westdeutsche Schauspielerin, engagiert sich da. Fühlt man sich inzwischen als Prominenter fast verantwortlich, die Stimme gegen die AfD zu erheben?
Also indem wir mit unserer Präsenz auf diese ganze Aktion aufmerksam machen, versuchen wir sozusagen, die Menschen einzuladen. Es gibt dieses Dialogangebot und es wird perspektivisch auch Aktionen geben, wo wir wahrscheinlich auch vor Ort sein werden. Aber jetzt ist es erstmal fokussiert auf die ganzen Freiwilligen, die auch geschult sind mit den Fakten, die mit den Kämpfern unterwegs sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte gerne meine Kunst sprechen lassen. Ich mache Kunst, und wenn ich einen politischen Film wie The Zone of Interest drehe oder jetzt die aktuelle finale Staffel von Babylon Berlin, wo es auch um die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler geht und wo eben ein Erzählstrang auch ist, dass die anderen Parteien theoretisch die Möglichkeit gehabt hätten, mit einem Bündnis das zu verhindern und es nicht geschafft haben. Und als ich mir das angeguckt habe, lief es mir kalt den Rücken über. Man bekommt irgendwann das Gefühl, dass du über die Kunst hinaus als Mensch und gerade ich als Magdeburger und Sachsen-Anhaltiner, ich möchte den Menschen gerne das Gefühl geben, ich bin nichts Besseres, nur weil ich mal irgendwo in den Medien vorkomme, oder vielleicht prominent genannt werde, sondern ich möchte sagen, ich bin ein Mensch wie ihr. Ich möchte nicht in einem Land leben, was voller Angst ist und Hass ist und was so gespaltet ist. Das ist nicht ein Leben, was ich leben möchte. Und ich möchte Kunst machen, die frei ist davon und die Möglichkeit hat, Gesellschaft zu spiegeln, aber die Fragen stellt, einen Dialog eröffnet und die Antworten müssen aber all die Menschen, die sich mit der Kunst auseinandersetzen, finden. Und das ist eigentlich mein großes Ziel. Und da fühle ich eine Verantwortung natürlich jetzt, auch mich ein bisschen nur aus dieser Kunstblase herauszubewegen und eben dort meine Haltung zu zeigen und das, was wir gerade so schön leben können in der Diversität und Offenheit, das möchte ich nicht verlieren. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Ziel ist, was viele Menschen in unserem Land haben.
Der Schauspieler und Musiker Christian Friedl zu seinem Engagement bei Wahre Heimatliebe, einer Initiative, die sich gegen die Wahl der AfD in Sachsen-Anhalt ausspricht. Weimar liegt im ostdeutschen Bundesland Thüringen und da wird in diesem Jahr nicht gewählt, sondern die Stadt ist im Fokus, weil gerade das Kunstfest Weimar begonnen hat und in diesem Jahr auch mit neuer Leitung. Eine Maxime, man will Grenzen überschreiten oder vielleicht besser Brücken bauen. Und zwar zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Hoch- und Popkultur, Schönheit und Politik. Und schon der Auftakt am Abend, der war so ganz anders, als man es sonst bei Eröffnungen gewohnt ist. Denn die Begrüßung, die wurde nicht gesprochen, wie unser Landeskorrespondent Henry Bernhard erfahren durfte, sondern gesungen.
Grußworte gehören zu Eröffnungen, auch Festivaleröffnungen, wie Rost an ein altes Auto. Ärgerlich, aber unvermeidlich. Aber es geht auch anders. Das Kunstfest Weimar steht unter der Schirmherrschaft der Autorin Olivia Wenzel. Sie sprach und sang im Foyer des Deutschen Nationaltheaters über Jungsein und Schwarzsein in Weimar in den 90ern und über die Kraft der Kunst, die sie erlebt hat.
In Zeiten, in denen man sich schutzlos fühlt, kann eine solche Zuflucht wie Kunst und Kultur, sie mir boten, überlebenswichtig sein. Dem diesjährigen Kunstfest wünsche ich, dass allen Menschen, die es veranstalten und besuchen, etwas von dieser vielgestaltigen Kraft zuteil wird, dass sie spüren. Und als die Schutzpatronen, die ich hier gerade etwas kitschig und musikuntermalt mime, möchte ich allen Menschen, die sich auch heute in öffentlichen Räumen unsicher fühlen müssen, und insbesondere den eingeladenen KünstlerInnen symbolisch meinen Schutz aussprechen. Möge Weimar sie als das sehen, was sie sind und sie willkommen heißen, mögen sie etwas von Weimars wahrer Schönheit erahnen und Spuren hier hinterlassen.
Olivia Wenzel sprach so quasi einen weltlichen Segen über das Kunstfest Weimar unter der neuen Leitung von Katharina Germo und Julia Hahn. Die diesjährige Ausgabe erscheint auf den ersten Blick knapper, prägnanter, konzentrierter als die Vorgänger unter Rolf Hemke. Man schaut auf Weimar und Umgebung, sagt Katharina Germo, und findet unter anderem die feministische, avantgardistische Subkultur Erfurts in den 80er Jahren, findet die Künstlerin Gabriele Stötzer, die gerade im Berliner Kropiusbau mit einer Einzelausstellung zu sehen ist.
Sie hat neulich mal in einem Interview gesagt, sie macht aus Gegenwart Kunst. Und das finde ich irgendwie so toll, weil wir auch beim Kunstfest uns ja immer wieder so das Gegenwärtige auch sehr auf die Fahne schreiben, was gerade in Weimar natürlich gar nicht so selbstverständlich ist, weil Weimar ja eine Stadt ist, die sehr von dem kulturhistorischen Erbe lebt. Und da diesen einen Moment im Jahr mit dem Kunstfest zu haben, ist, glaube ich, schon was Besonderes.
Wichtig für das Weimarer Kunstfest ist seit jeher der Auftakt. Gern mit einem großen öffentlichen Spektakel, das alle einlädt. Weimarer, Touristen, explizite Kunstfestbesucher und im besten Fall alle begeistert. In diesem Jahr ist es mal wieder gelungen. Trotz des Regens pendelten, schwebten, schwankten, ja flogen die Artisten der französischen Zirkuskompanie Gratte-Ciel, Wolkenkratzer, auf flexiblen Stangen über dem Park an der Ilm, umringt von hunderten begeisterten Zuschauern. Sie drehten sich, spielten mit einem seidenen weißen Schleier, der sie umschwebte, verhüllte, verpuppte. Folgten der Musik und dem live vorgetragenen Gesang. Ein getanzter, schwebender, fließender, schwankender Traum. Schönheit, Eleganz und Entrückung stehen so programmatisch am Anfang des Kunstfests, das bald umso politischer werden wird. Den Übergang atmeten, tanzten die fünf Frauen des Tanztheaterstücks Madonna der französischen Choreografin Leila K. In immer wieder wechselnden Second-Hand-Kleidern schlüpften sie in 40 Frauenleben. Zart und hart, stark und geschlagen. Schwesterlich vereint, aber doch individuell, begeisterten sie mit atemberaubender Synchronisation, selbst in der gelegentlichen, präzisen Abweichung. Zunächst wie fünf Zylinder eines Motors im Gleichklang ergaben minimale Verschiebungen faszinierende Störeffekte. Ein gelungener Auftakt für die Kunstfestleiterin Katharina Germo.
Leila K. ist eine Choreografin, die wirklich in den letzten Jahren zum Shootingstar der französischen Tanzszene avanciert ist. Einerseits choreografiert sie für das Nationalballett in Chile und andererseits hat sie bei der letzten Tour von Beyoncé mit choreografiert. Also da sieht man vielleicht auch nochmal, dass wir versuchen wollen, ein bisschen die Grenze zwischen sogenannter Hochkultur und Popkultur auch aufzubrechen.
Das Kunstfest in Weimar mit aufgebrochener Grenze zwischen Hochpopkultur und Henry Bernhard war begeistert. Staatsgäste und Bürgerinnen und Bürger, sie alle sollen sich in Schloss Bellevue wohlfühlen. Und natürlich der Hausherr oder vielleicht bald auch die Hausherrin selbst. Der Amtssitz des Bundespräsidenten wird renoviert und das heißt nicht nur ein neues Dach, sondern auch neue Möbel. Das München-Berliner Architekturbüro Henn hat den Wettbewerb für die Gestaltung der Innenräume gewonnen. Und wie diese demnächst aussehen werden, darüber konnte ich sprechen mit Katrin Jacobs, Head of Interior nennt sie sich. Und sie habe ich vor der Sendung als erstes gefragt, Frau Jacobs, Ihr Anspruch war es, demokratische Werte in eine Raumatmosphäre zu übersetzen. Wie sieht Demokratie denn aus, beziehungsweise wie fühlt sie sich in einem Raum an?
Ich weiß gar nicht, ob man das so direkt fühlen kann, sondern es ist eigentlich eine Geschichte, die man erzählen muss. Und wenn man die Geschichte zu dem jeweiligen Raum hört, dann versteht man, warum die Möbel so sind, wie sie sind, die Farben, die Materialien. Erst dann, würde ich sagen, erschließt sich das vollumfänglich. Das andere ist natürlich, dass wir einen Raum schaffen wollten, der unterschiedlich, sag mal, intime Situationen zulässt.
Intime Situationen, in denen beispielsweise relativ viele Sofas zu sehen sind, aus den Bildern, die man jetzt schon erspähen kann von den Räumlichkeiten. Teppiche, das ist, glaube ich, jetzt auch ganz modern, wo immer so eine Ecke fehlt. Tischdecken, die sehr gelobt wurden, die nicht über den Tisch hinausgehen, sondern einfach. Aber wo ist die Demokratie jetzt in der Tischdecke, im Teppich, in der grünen Farbe?
Also der Teppich an sich ist natürlich nicht demokratisch, das ist klar, aber der Teppich hat so ein bisschen, ist ja fast wie so ein Puzzle, der hat immer so ein bisschen ausgebissene Ecken. Die Idee ist sozusagen, würde ich alle Teppiche zusammenlegen, habe ich wie einen ganz großen Teppich. Also viele Teile bilden ein großes Ganzes, genauso wie es eben mit der Demokratie ist. Das Schloss Bellevue ist ja eben auch für die Bürger, ist ja offen in dem Sinne und nicht nur der repräsentative Sitz des Bundespräsidenten. Und insofern wollten wir einmal über diesen Teppich die Pluralität und das Demokratische eben rüberbringen und dann zwei andere Elemente. Das ist einmal der Tisch und der Stuhl. Wir haben in allen Räumen, nachdem wir viel, viel, viel vorher ausprobiert haben, gesagt, nee, es wäre viel besser, wenn alle am gleichen Tisch sitzen, egal ob der Bundespräsident, die zukünftige mögliche Bundespräsidentin, der Bürger, Staatsgäste, alle sitzen an dem gleichen Modell eines Tisches in unterschiedlichen Größen und alle sitzen auf dem gleichen Stuhlmodell.
Wenn alles gleich ist, ist das Demokratie?
Das weiß ich nicht. Das wahrscheinlich nicht, weil es ja, die Demokratie lebt ja vom Unterschied. Aber den Unterschied muss nicht der Tisch reinbringen und auch nicht der Stuhl, sondern den bringen die Menschen rein, die eben diese Möbel und diese Räume dann benutzen.
Früher wurden Menschen durch Architektur und Möbel ja durchaus verzwergt, in Anführungsstrichen. Also große Räume, monumentale Möbel, viel Pracht. Wie repräsentiert man heute in Ihren Augen ein Staatsoberhaupt, ohne jetzt diese Hierarchie so zu inszenieren?
Wir haben uns natürlich auch andere Staaten angeschaut, wie Palast Élysée und so weiter. Wie sieht das da aus? Und vielleicht aus der Perspektive, was ist das Deutsche an dem Schloss Bellevue und an der Gestaltung? Und ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Zurückhaltende. Und die Idee erschließt sich erst über diesen zweiten Blick. Es ist für mich deutsch, dass es eben nicht laut schreit und sehr expressiv ist.
Genau, es ist sehr zurückhaltend. Also böse Zungen könnten vielleicht sagen, spießig?
Nee, spießig ist es nicht. Auf der einen Seite
bezieht, ist klassische Möbel, klassische deutsche Möbel von deutschen Designern aus der Vergangenheit mit ein, aber eben auch zukünftige Klassiker, und spießig finde ich es nicht.
Also man sitzt auf Tonnetstühlen oder sie arbeiten eben auch mit historischen Elementen, mit Leuchten nach Schinkelentwürfen. So ein bisschen war ja wahrscheinlich auch das Problem, was mussten sie nehmen und was durften sie gestalten, oder?
Ich erinnere mich an das Treffen, als die ganzen eingeladenen Büros oder die Büros, die sich qualifiziert hatten, waren vor Ort und haben uns die Räume angeschaut. Und dann wurde natürlich unter den Kollegen heftig diskutiert, da darf man ja gar nichts machen und das sind ja nur Möbel und dann ein bisschen Farbe. Und das ist natürlich, wo der Innenarchitekt sowieso immer ein Problem damit hat, dass er degradiert wird, sozusagen zum Kissenknicker, und man darf nur noch die Möbelchen aussuchen, den Rest macht der geniale Architekt. Und es war sehr viel vorgegeben. Es war sehr viel schon, ich sag mal, vororchestriert. Wie werden die Räume benutzt? Welche Räume sind für die Staatsgäste? Welche Räume sind für Verleihung von Orden? Und da war auch vorgegeben, wie müssen die Räume möbliert sein? Brauchen wir dort Sofas? Brauchen wir dort Tische, die in der Größe veränderbar sind? Und so, das war alles vorgegeben.
Wie viel darf eigentlich der spätere Hausherr, die spätere Hausherrin, was dürfen die noch mitbringen? Persönliche Fotos oder?
Das weiß ich eben auch nicht. Also was ich weiß, ist, dass der Hausherr oder die Hausherrin sich beim Thema Kunst, die ja eine ganz große Rolle eben auch in dem Haus spielt, sich dort mit einbringen kann. Aber ich fände es ehrlich gesagt auch nicht richtig, wenn der Bundespräsident über Farben, Form, Materialien entscheidet, weil er repräsentiert ja, und es ist ja nicht wie zu Hause, ich finde das schön oder nicht schön. Ich glaube, das muss auf einer anderen Ebene passieren.
Sagt Katrin Jacobs, Head of Interior vom Architekturbüro Henn, zum neuen Design in den Räumen von Schloss Bellevue. Händels Atalanta ist eine selten gespielte Festoper. Bei den Innsbrucker Festwochen für alte Musik kam Atalanta im Rahmen von Barockoper Jung auf die Bühne. Über die Inszenierung, die musikalischen Entdeckungen, da wollte ich eigentlich live in der Sendung mit unserem Opernkritiker Jörn Florian Fuchs sprechen. Doch der steckt gerade in der Bahn auf dem Weg von Innsbruck nach Salzburg. Ein Brand hat seine Reise verzögert und deswegen haben wir vor der Sendung gesprochen, und im Hintergrund, da hört man vermutlich noch ein wenig den Charme eines überfüllten Zuges. Ich habe Jörn Florian Fuchs zunächst gefragt, Atalanta ist eine selten gespielte Händel-Oper, die ursprünglich für eine Hochzeit komponiert wurde, falsche Identitäten, Liebeswirren, am Ende das obligate Happy End. Ist das nicht eigentlich ziemlich oberflächliche Unterhaltung?
Das könnte man so sagen, und es macht auch nicht wirklich Sinn, da jetzt tiefenpsychologische Analysen zu machen. Das nehme ich mal vorweg, macht der Regisseur François de Carpentry auch nicht, sondern er versucht so eine Mischung zu machen aus barockisierenden Elementen und Gegenwart. Das ist auf jeden Fall szenisch, finde ich, sehr überzeugend, weil wir haben wunderbare Kostüme, eine wunderbare Ausstattung von Karin van Herkel. Das zitiert eben die Entstehungszeit des Stücks, auch könnte man sagen eine mythische Zeit, wo das spielt, und es rutscht in die Gegenwart, so ein bisschen in Manga-Ästhetik. Es wird mit so filmischen Erweiterungen gearbeitet, sodass wir große Schauwerte haben und nicht bewusst, nicht so ganz genau zuordnen können, wo diese Geschichte spielt. Aber auf jeden Fall ist es keine Realität und erfreulicherweise auch keine Tagespolitik, die verhandelt wird.
Und die Bühne, die da entworfen worden ist von Katrin van Herke für diese Produktion, ist die auch so überzeugend?
Ja, das ist wirklich super aufwendig. Da gibt es also viele Schnörkel, und die sind zum Teil aber eher futuristisch wirkend. Und es ist sehr fein gearbeitet, auch mit Licht. Das hat François de Carpentry selber dann auch entwickelt. Also man bleibt über diese 3 Stunden mit Pause wirklich am Ball und folgt diesen ganzen Verwirrungen und Liebeshändeln und Verwandlungen. Es gibt, wir haben es schon gesagt, ein Happy End. Diese Atalanta ist an sich eine ganz interessante Figur. Und das stellt die Regie dann schon heraus. Die ist ja eine Jägerin. Also die erlegt auch mal einen Eber. Und bevor sie dann ihr Liebesglück am Ende findet, hat sie sozusagen einige Abenteuer zu bestehen. Insofern ist es natürlich interessant, weil so viele Werke aus der Zeit mit wirklich einer starken Frauenfigur als Titelheldin, kann man schon sagen, gibt es ja auch nicht.
Auf der Bühne, da stehen ja ziemlich junge Talente, und auch im Orchestergraben spielen Nachwuchskräfte bzw. Spezialisten der alten Musik. War das alles überzeugend auch in deinen Augen?
Ein ganz extrem frischer Händel, der hier zu hören war, das ist das Orchester der Schola Cantorum Basiliensis unter Andrea Bucarella. Der hat es wunderbar gemacht. Der bringt wirklich ganz, ganz viele Farben hinein. Diese Oper ist so ein bisschen redundant, auch was die Da Capi betrifft, die Wiederholungen. Und da muss man schon richtig arbeiten, um eben unterschiedliche Temperaturen dann auch mal zu gestalten, die Szenen irgendwie lebendig zu machen. Das gelingt vorzüglich und wir haben ein exzellentes Ensemble insgesamt. Das Ensemble sind ja junge Stimmen. Es gibt den Cesti-Wettbewerb in Innsbruck. Also Cesti, der langjährig als Hofkapellmeister, als Dirigent, als Komponist auch wirkt in Innsbruck, das barocke Repertoire wird dort gepflegt. Und diese Stimmen waren durch die Bank sehr, sehr überzeugend. Wir hören jetzt mal Silvia Porcellini, ein ganz junger Sopran, in der Titelrolle. Insgesamt 6 Sängerinnen und Sänger sind das. Sehr gut fand ich auch noch den Mercurio von Pierre Genahy, ein Bassbariton. Das ist so ein bisschen auch ein Spielführer, der am Ende dann alle Paare zusammenführt und fürs Happy End sorgt. Das ist auch sehr liebevoll alles in Szene gesetzt, sowohl eben was die Bühne betrifft, wie auch die Musik. Ich fand das einen sehr erfreulichen Barockabend in Innsbruck.
Jörn Florian Fuchs über Atalanta, eine Barockoper von Händel. Wer derzeit in Hollywood einen Job sucht, der landet eventuell genau dort, wo viele die größte Bedrohung für die Branche vermuten, bei der künstlichen Intelligenz. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Wie die britische Zeitung The Guardian berichtet, verdienen sich Drehbuchautorinnen, Produzenten und Regisseure gerade Geld damit, KI-Systemen ihre eigenen Skills beizubringen. Sie erklären den Programmen, wie man Drehpläne erstellt oder Produktionsabläufe organisiert. Also genau die Fähigkeiten, für die sie eigentlich selbst engagiert werden möchten. Warum? Weil es immer weniger Drehtage in Hollywood gibt. Viele Filmleute suchen nach zusätzlichen Einnahmequellen. Ein Dokumentarfilmer sagte dem Guardian, für ihn sei das im Grunde so, als ob ihm eine Schaufel in die Hand gedrückt wurde und man ihn gebeten habe, das Grab seines eigenen Berufs auszuheben. Andere sehen es gelassener, denn was KI immer noch nicht kann, ist Situationen entwerfen, die mehrdeutig sind. Oscar-reife Drehbücher seien von den Maschinen erstmal nicht zu erwarten. Die Ironie dahinter ist allerdings schon, noch vor 3 Jahren streikten Hollywoods Autoren gegen die Gefahr durch KI. Auch in der Fotografie ist KI schon seit Jahren ein Thema. Wie sich unser Verständnis von Bildern seitdem geändert hat, darum geht es heute auch im Ausstellungshaus CU Berlin bei einem Veranstaltungsprogramm. Sophia Greif, eine der Programmleiterinnen des Hauses, sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Das ist ja jetzt auch die große Frage bei künstlich generierten Bildern, ob man überhaupt noch von Fotografie sprechen darf und wie man diese Bilder markiert und sichtbar macht. Bilder haben einfach so einen immensen Einfluss auf unsere sozialen, kulturellen, auch insbesondere politischen Realitäten. Ich glaube, daran wird sich so schnell nichts ändern. Was wichtig bleibt, ist eben dieser kritische Umgang damit. Und ich finde auch ganz zentral die Frage, wer konsumiert eigentlich wen? Also sind es wirklich noch wir, die die Bilder konsumieren? Oder werden wir eigentlich zunehmend von den Bildern konsumiert? Also sie konsumieren unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unsere Emotionen, unsere Daten, unsere Ressourcen.
Sophia Greif vom Ausstellungshaus CU Berlin über KI und Fotografie. Die Opernsängerin Annie Schlemm ist tot. Sie starb im Alter von 97 Jahren in Graz, wo sie seit vielen Jahren lebte. Schlemm stand fast 6 Jahrzehnte auf der Bühne. Mehr als 130 Rollen gehörten zu ihrem Repertoire. Besonders eng war sie mit der Komischen Oper Berlin und der Oper Frankfurt verbunden. Unter Walter Felsenstein sang sie in Jacques Offenbachs Ritter Blaubart. Später feierte sie als Klytämnestra in Strauss Elektra große Erfolge. Noch mit über 70 Jahren stand sie auf der Opernbühne. Sandra Wollner setzt mit ihrem Film Everytime eine kleine Erfolgsserie fort. Nach der Auszeichnung in der Reihe Un Saint-Terre Regard bei den Filmfestspielen in Cannes hat die österreichische Regisseurin jetzt auch beim wichtigsten Filmfestival Südeuropas gewonnen. In Sarajevo wurde der deutsch-österreichische Spielfilm nun mit dem Hauptpreis des Festivals ausgezeichnet.
Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt. Vielen Dank. Es folgen die Informationen am Abend. Dort zwei Themen, unter anderem Außenminister Wadephul in Kiew und Bundeskanzler Merz im Hürtgenwald. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durwig. Danke fürs Zuhören.